34 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Winterthur fährt zuerst etwa 3,5 Stunden im Bus nach Genf und verliert dann dort das Spiel innerhalb von 208 Sekunden. Der Scheik Condé sieht zuerst gelb und dann innerhalb von 5 Sekunden auch noch rot. Der Bradley Fink spielt keine Sekunde und ist jetzt trotzdem für 3 Spiele gesperrt. Und in Basel gegen Luzern sind die ZuschauerInnen durchaus entschuldigt, wenn sie mal in Sekundenschlaf fallen. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Die heutige Folge wird präsentiert von Lidl, einem offiziellen Partner von der UEFA Euro 2024. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Rechts von mir wirft sich gerade der Thomas weg, weil ich meinen ersten Schritt mache auf dem Gebiet des Werbeeinsprechers.
Sorry Florian, tust du jetzt diversifizieren?
Ja, man muss ja schauen, dass irgendwie noch das Geld reinkommt, oder? Mir vis-à-vis steht der Oliver Gut. Wir haben vorher festgestellt, er ist zwar angereist, aber über den FCB reden muss man eigentlich gar nicht so richtig, oder?
Genau, ich schweige jetzt einfach eine Stunde und gehe dann wieder.
Genau so bist du, Olli.
Für das kennt man mich.
Genau, für das bist du bekannt. Und in Bern ausnahmsweise sitzt der Dominik Guillemin, weil du bist nachher an der BA, oder wo? Oder?
Genau, und dort gibt es einen Talk um 13:30 mit dem Loris Benito.
Und da bist du der Moderator?
Ja, so genau. Ich probiere den etwas zu kopieren.
Okay, gut. Also das kann man sicher nachher nachschauen irgendwie auf einem Livestream oder auf einem YouTube-Aufnahme-Dings. Das machen wir doch nachher. Jetzt ist technisch alles ein bisschen wieder einmal interessant. Ich nehme auf meinem Laptop auf und nicht auf dem grossen Computer. Und darum müssen wir jetzt die Einspieler irgendwie beschissen. Ich nehme an, die den Podcast hören, die merken das gar nicht. Aber ich bin jetzt gerade am Schwitzen und schaue, wie das funktioniert.
Ich habe noch gar nichts gerechnet. Mich interessiert das Spiel am Samstag in Lugano zu Hause. Jetzt spielen wir wieder zu Hause und wollen wir das Spiel gewinnen. Was am Sonntag passiert, kann man nicht beeinflussen. Ja, ich mache in der Schule nicht gut in der Mathematik. Ich kann nicht
Das war Joël Magnan, der Trainer von IB an der Pressekonferenz nach dem Spiel, nach dem 2:0 beim FC Zürich. Und er hat behauptet, knallhart, er könne nicht rechnen. Wir haben Samuel Waldis und ich sind in der Mixzone gesehen, nachher in der Pressekonferenz. Und wir haben 3 Stufen von, wie geht man damit um, dass man am Sonntag könnte Kanapé-Meister werden, ausgemacht. Das hat der Gitten, wo das einfach gar nicht eingegangen ist auf die Frage, der Darian Malesch, der dann gesagt hat, ja, am Sonntag haben wir ja den E-Training und dann gibt es wahrscheinlich ein Apero und so. Und der Joël Magnan, der sich auf seine Mathematik-Schwäche beruft. Aber Dominik, du kannst das sicher schnell, weil du hast ja mit dem Samuel auch telefonisch ausgerechnet. Wie sieht es aus am nächsten Wochenende?
Also ich wollte gerade sagen, also am Ende oder anderen von IB schon noch abgenommen, dass sie es gar nicht wissen. Weil eben, ich musste während dem Match mit dem Samuel telefonieren, obwohl wir am Samstag die Zeitung noch die möglichen Szenarien hatten. Und alles haben eigentlich erklärt, was muss eintreffen, dass sie am Sonntag Sofameister werden können, hat er es trotzdem auch nicht ganz begriffen. Also von dem her, ich traue es am Ende oder anderen Fußballer schon noch zu, dass es wirklich nicht hat gewusst. Ja, IB muss gewinnen am Samstagabend daheim gegen Lugano und dann werden es ja über Nacht dann 11 Punkte Vorsprung auf Servette. Und wenn er Servette nicht gewinnt und auf 8 wieder verkürzt, also beim Unentschieden oder bei einer Niederlage von Servette am Sonntag in St. Gallen, wäre er IB Sofameister.
Und was ist jetzt kompliziert an dieser Rechnung?
Ich weiß es auch nicht. Aber offensichtlich ist es aber doch irgendwie ein bisschen kompliziert.
Der Florian muss sich schnell rüffeln, weil er hat unseren Spezialgast heute unterschlagen. Er kommt aus Bern und ich bin überzeugt, der Leo weiss, hätte das können problemlos am Samuel gestern sagen, wie das funktioniert. Also,
genau, der Leo ist unser Schnupperstift.
Und ist knallhart mit dem IB-Täschli angereist. Todesmutig in die blau-weiße Zone rein. Also, muss man ihm lassen.
Ich glaube, aber das ist in Zürich eigentlich easy, oder? Das IB-Täschli, solange es nicht irgendwie ein GC-Schal ist. Das ist, glaube ich, das Problem,
ja,
oder nicht?
Möglicherweise, ja.
IB gewinnt den Match 2:0. Ich habe irgendwann so nach 25 Minuten gesagt zu meinen Nachbarn, ja, man sieht halt schon, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Es ist halt ein bisschen ausplempeln. Es ist ein ziemlich intensitätsloses Spiel gewesen, obwohl ja eigentlich der FCZ irgendwie noch darum spielt, Vierter zu werden, oder Fünfter zu werden, Fünfter von 6. Ist ein grosses Ziel, um in Europa Cup zu gehen. Und eben IB, bei IB muss man ja irgendwie mal die Punkte holen, um Meister zu werden. Es passiert recht wenig und dann gibt es das Fallrückzieher-Goal von Sylvain Gonvula.
Du hast ja geschrieben, man muss es anerkennen, nur weil es so schön ist.
Ja, man kann es nicht aberkennen als Schiedsrichter. Das geht nicht.
Man kann es aberkennen, weil es ist nämlich einfach ein gefährliches Spiel. Wenn dann irgendeiner sagt, ja, man muss halt anders reingehen, wie das der Messiu, glaub ich, gemacht hat. Ja, also ich habe alles Verständnis, wenn man das Goal nicht gibt.
Der Janik Brecher hat es ja, glaube ich, auch so gesehen, oder?
Also der sieht jetzt nicht, wie ich den Kopf schüttle, aber das ist natürlich Blödsinn, was dir da erzählt. Also ich meine, wenn man schon mal so ein schönes Goal sieht.
Ja, und dann?
Ich meine, ja, aber schau, er dreht sich ja schon ab, bevor er überhaupt zum Ball richtig springt.
Ja, meinst du, wenn er nicht abdreht, hat er den Fuss im Kopf. Und dann?
Ich finde, er hat gar nicht probiert, den Ball zu spielen. Also er hat wirklich gar nicht, er ist da irgendwie so ein bisschen reingekumpelt. Der Gonvula ist früher in der Aktion, man sieht sofort, was er machen will. Der Matthews will noch irgendwie herspringen. Also wenn man da das Goal aber kennt, also wenn wir schon mal ein bisschen Spass haben im Fußball, so ein langweiliger Match und dann so ein schönes Goal. Und er will noch den Schiri kommen, aber kennen, sorry. Also der FCZ sowieso über all die Entscheidungen, die sie sich haben aufgeregt, da habe ich null Verständnis dafür, ganz ehrlich. Ich meine, die gelb-rote Karte ist für mich glasklar. Wenn man so reingeht, das ist eine klare Gelbe und er noch so frech ist und Schiri applaudiert, dann muss man sich nicht wundern. Es waren ja schon harte Grenzen gewesen. Der Monteiro hat sich verletzt, es kommt dann gleich raus, was er hat. Vielleicht ist es ein bisschen etwas Schlimmes. Also sie waren die Letzten gewesen, die sich über den Schiri beklagen
müssen. Das hat nichts mit dem über den Schiri beklagen, sondern ich stelle es einfach ganz nüchtern fest, dass man das Goal absolut problemlos kann annullieren kann. Die Gelb-Rot-Karte ist wieder ein anderer Fall. Ich meine, der kann froh sein, dass er nicht direkt rot hat, der Conde. Und nachher so idiotisch applaudieren, das ist ja. Wobei, abgesehen von dem, der Gonvula ja auch nicht auf dem Höhepunkt war vom korrekten Verhalten in dem Match, wenn er sich aufbaut vor der Südkurve und das Gefühl hat, dann müsse dann die Finger auf den Lippen schießen, machen sind ruhig, machen den Eiten, machen den Käse auch noch. Also ich meine, das ist einfach alles Kindergarten, aber weißt du natürlich wieder zuvor, das ist vorne, was die Rudelbildung gegeben hat. Mein Liebling Camberi, also es hat alles wieder zusammengepasst.
Nein, aber zuerst war ja der Mirlind Cresio dort gewesen. Und bei Mirlind verstand ich es, weil das sind seine Kumpel in dieser Kurve. Ja. Und vor denen geht man nicht. Dann hat er gesagt, hey, das sind meine Kumpel, kannst du noch jemand anders gehen? Also ich meine, du hast ja das ganze Stadion zur Verfügung. Jetzt renn halt noch jemand anders an nach dem wunderschönen Goal. Ich als ehemaliger Verteidiger find das Argument, du musst dir halt einen Nasenbruch oder irgendwie weiss nicht was, zuziehen als Verteidiger, damit du dort gefährliches Spiel abpfiffen bekommst, schon ein bisschen schwierig. Ich meine, Sylvain Gonvula würde sagen, lebend Gewicht 90 bis 100 Kilo, austrainiert, grosse Füße, der hat Wucht drauf, dass du dort jetzt nicht den Kopf reinhebst, damit du noch ein gefährliches Spiel bekommst, finde ich logisch. Trotzdem, es wäre eine absolute Katastrophe gewesen, wenn man das Goal aberkannt hat. Der Olli.
Ja, eben, es ist schwierig, oder? Also, wenn du jetzt das anschaust und dann das aberkennst, dann kommst du nachher mit dem nächsten Fallrückzieher, der nicht ganz gleich geartet ist mit dem Verteidiger nebendran, aber dann auch in irgendeine Diskussion kannst führen. Ach, zum Glück sind die Regeln nicht exakt.
Dann kannst du eigentlich fast keinen Fallrückzieher mehr anerkennen.
Oder also, dann wird der Fallrückzieher zur Waffe quasi gegen den Gegner und nicht zum Goalschießen oder was.
Also. Sind also gar fest übertrieben. Also, wenn ich Schiedsrichter bin, ich gebe das Goal nicht. Die haben es ja gesehen, das Goal, ob es jetzt zählt oder nicht. Die können ja etwas freuen, das nicht zählt. Das ist ja die gleiche Argumentation, Florian, wenn es einen schönen Angriff gibt und am Schluss gilt das Goal nicht wegen Offside. Ja, das ist so ein schöner Angriff, das Goal muss zählen.
Ja, ich war so, wenn es ein 10 von 10 ist, wenn jeder von der Mannschaft einmal den Ball berührt hat, so ein Argentinien-Goal,
wenn wir noch über eine VAR diskutieren, wenn wir ihn nicht doch abschaffen sollen, damit die schönen Szenen wieder zählen. Oder?
Nein, wenn wir nicht, Olli. Nein, sonst... Der Match, ja, ist dann halt einfach so gewesen. Also eben der Scheik Conde holt sich dann gerade kurz nach der Halbzeit die gelb-rote Karte innerhalb von wenigen Sekunden und der Cedric Itten wird schön vom Joel Monteiro geschickt und schießt dann das 2-0 und dann eben der Finger auf die Lippe. Mir ist, beim Gonvula habe ich es nicht gesehen, weil er es ja richtig Südkurve gemacht hat und dann hat er mir den Rücken zugewendet, aber beim Itten haben wir es gesehen und haben dann gesagt, jetzt müssen wir schon fragen unten. Und der Samuel fragt ihn dann und dann sagt er, ja, wir haben schwierige letzte Woche gehabt und dann habe ich so gedacht, Okay, also die leben, wenn du schwierige letzte Woche gehabt hast mit IB, was genau hat GC gehabt zuletzt? Aber, also
du meinst die schwierigen Wochen, wo sie den Vorsprung auf Servet von einem auf 8 Punkte haben
vergrößert. Genau, aber offensichtlich wird ihnen irgendwie, sie haben das Gefühl, dass sie zu wenig geliebt werden, oder? Es ist so, sie sind ein bisschen eingeschnappt bei IB, über was auch immer.
Genau, das geht in die Richtung rein, aber dabei kann man ja auch noch vergessen, dass sie mit der Saison müssen den Trainer wechseln müssen. Ich glaube, das haben sie nicht gemacht, weil es bis dann her wirklich nur super ist gelaufen. Von dem her, mit Ritten ist jetzt auch nicht gerade in seiner besten Form gewesen. Vielleicht hätte es noch ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, beim Govula ist es ein bisschen um etwas anderes gegangen. Also, ich glaube nicht, dass der Govula bis Berner Zeitung aufschlägt.
Ja, die böse Lokalpresse.
Ich nehme mal, die liegt aus, oder? In der Garderobe. Also, ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Wenn wir zum FCZ kommen. Ricardo Moniz, erster Match. Und ich habe dann so probiert, ich habe es dann tatsächlich richtig gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher gesehen, spielen sie jetzt im Rhombus in der Mitte. Also er hat dann irgendwie den Doppelsechser aufgelöst, Conde Matthew, hat den Conde als Leier-Sechser gemacht, der Krasnici nicht mehr als Zehner, sondern so als Achter halb links, der Matthew als Achter halb rechts, Marquesano als Zehner. Vorne der Fabian Rohner wieder als Stürmer, wo er jetzt, ich glaube, etwa zum 87. Mal beweist, dass er nicht ein Stürmer ist. Und dann der Jonathan Okita, der halt in der Unterform seines Lebens vermutlich ist, man weiß es nicht. Und das hat, ich meine, man kann sagen, okay, sie haben am Anfang IB keine Chancen zugestanden, aber ich glaube, da hättest du auch geile Döckeli können anstellen und IB hat sich keine Chancen erspielt, weil es halt einfach wahnsinnig verwaltungsmäßig aussieht, was die Schutte. Dann haben sie so zwei Halbchancen, wo der Bledian Krasnici durchaus der Meinung ist, bei der zweiten, wo der Okita so einen Rollerschuss abgibt, könnte man ihm auch den Ball spielen, wenn er allein in Richtung Goal rennt. Und das ist es dann gewesen.
Das ist nicht viel.
Nein, es ist wirklich nicht viel.
Wenn du sagst, nur ganz als kleine Nebenbemerkung, wenn du sagst, der Rohner sei kein Stürmer, hast du es zum 87. Mal bewiesen. Was ist denn der Rohner überhaupt?
Ja, wenn, dann ist er ein Flügel, oder?
Ja, ein Flügel ist ein Stürmer.
Ein Flügel,
du meinst, einen zentralen Stürmer.
Ja, er ist zu zentral gewesen. Aber.
Ich meine, es ist schon verrückt. Jetzt haben sie in den letzten 5 Matchen 4 Mal kein Goal geschossen. Und das eine Goal, das sie geschossen haben, das war in Genf gewesen, und das hätte ich nicht erzählen dürfen, wo sie 1-0 gewonnen haben. Also es ist schon sehr trostlos. Man hat den Moniz am Freitag, wo er seine erste PK gegeben hat, auch gefragt, wie ich das will beheben. Und er hat dann da lange erzählt, man müsse den Druck hochheben und den Gegner immer unter Druck setzen und in den gegnerischen also in den eigenen Strafraum zurückdrücken und so. Ja, das sind schöne Ansätze. Man sieht ja, dass da irgendetwas an Qualität fehlt. Aber offenbar hat das, was er vorgenommen hat, oder sich hätte wollen vornehmen für seine Mannschaft, nicht unbedingt funktioniert.
Also er hat ja wohl ein IB dominieren, oder?
Du hast einen Holländer, der sie immer dominieren. Also das gehört zu der. Das ist ja gut, die Ausrichtung ist ja okay, die grundsätzliche. Aber ob du das so schnell kannst, einpflanzen in eine Mannschaft, nur mit ein paar Worten und 10 Tage Training und engagierter sein als seine 2 Vorgänger. Ja, ich glaube, in dieser Mannschaft ist eine tiefe grundsätzliche Verunsicherung.
Ja, oder vielleicht auch eine Lustlosigkeit bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe das Gefühl, seit man echt gezeigt hat, dass man nicht mehr zum Bo Henriksen steht, ist der FCZ einfach nicht mehr gut. Er hat manchmal so Ausschläge in einzelnen Szenen gegen oben. Eben, dann passiert so etwas wie der Sieg in Genf. Oder ich glaube, IB haben sie mal noch geschlagen in einer starken IB-Phase. Aber da ist keine positive Konstanz mehr um seither. Und die haben es vorher einfach gehabt, bis kurz vor der Pause, also vor der Winterpause. Und ich bin jetzt wirklich gespannt. Man soll auch das Wirken vom Sportchef nicht jetzt beurteilen, sondern wahrscheinlich dann, wenn es darum geht, wie sich die nächste Saison entwickelt. Aber ich bin schon gespannt, was jetzt da nochmal an Veränderung kommt und in welche Richtung es dann geht.
Ja, das ist sehr interessant. Und Florian und ich haben ja am Cilo Canepa und Miloš Malenović getroffen zu einem längeren Gespräch, wo der eine weniger gefallen hat und der andere vielleicht ein bisschen besser. Ich finde, es hat sehr viel vom Denken wiedergegeben, wie die zwei funktionieren. Und die heben Eisen zueinander. Also, und, man fragt sich immer, was hat Angelo Canepa derart Oder was überzeugt denn der Art am Miloš Malenović? Es ist schon spürbar, wie er total, ja, fast beseelt ist, total überzeugt ist von dem Malenović. Auch die Heliane Canepa war nicht dort gewesen. Und dort hat man gespürt, da ist einfach die haben ein herzliches Verhältnis. Also überträgt sich dann möglicherweise nicht immer ins Tagesgeschäft, ins hehre Schürli raus, oder? Dass es da die eine oder andere Verstimmung gibt. Es gibt auch so Chatgruppen, wo ja, was machen wir jetzt? Und es kann doch nicht so weitergehen. Und ja, also das ist dann alles ein bisschen hilflos. Aber es ist natürlich schon so, dass wir haben dann auch gesagt, aber, dass dann Malenović wird ab dem Sommer beurteilt in dem, was er macht, oder? Und dann hat der Canepa permanent interveniert und hat den Malenović nicht zu Wort kommen lassen. Und wir sollen uns nicht immer nur auf den Malenović fokussieren. Und es sind sie drei, die die Verantwortung haben. Und er setzt sie einfach das um, was sie schon lange haben wollen. Ja, es ist immer natürlich, das kann ja gut sein. Es ist einfach immer auch eine Frage von der Art und Weise, wie man etwas umsetzt. Macht man das radikal? Macht man es freundlich? Oder halt einfach eben so wie der Malenović?
Aber hast du das Gefühl, die Beziehung, das ist eine für die Ewigkeit, der Triangel?
Ich sage es jetzt mal so, mit aller Zurückhaltung. Es wäre möglicherweise das erste Mal, dass beim FCZ etwas für die Ewigkeit ist. Ausser die Ehe von der Elianen und dem Mancillo.
Ich glaube auch, die hebt.
Wer jetzt die Ehe?
Ehe, ja. Die Ehe. Ja.
Also mir geht es auch nicht um den, sondern um das, was ich in der letzten Zeit habe gehört. Und da hat bei mir natürlich schon immer wieder der Bullshit-Direktor ausgeschlagen, muss man also schon sagen. Also einerseits schon das Interview, das ganze Setting habe ich speziell gefunden. Der wollte monatelang kein Interview ausgeben. Der Sportchef, der jetzt alles so umkrempelt. Und dann hockt er mal her und wer ist noch dabei? Der Präsident. Das habe ich schon mal ein bisschen speziell gefunden. Also ich finde, eine Aufgabe vom Sportchef ist, dass man ab und zu ein Interview gibt, auch ein längeres für die Medien. Das gehört einfach zu diesem Profil. Zweitens hat er dann gestern um den Match schon mal wieder geredet und hat wieder alles, wirklich alles schön gefärbt. Also der Henriksen, ja, das ist ja jetzt so toll, wir hätten ihn halt müssen leider gehen in die Bundesliga, aber er ist cool. Der FCZ hat einen Trainer in die Bundesliga gebracht, hey, wieder. Ja, nachdem, dass man einfach klar hat gemacht, dass man eigentlich gar nicht von ihm halten, dass man den Vertrag im Sommer sicher nicht wird verlängern, dass man alles dafür hat, dass der Trainer weg ist. Dann hat man den Romano und den Rural gelobt. Aha, die man gerade hat müssen entlassen oder freigestellt, aber sie haben einen super Job gemacht. Und jetzt frage ich mich noch beim Moniz. Der Moniz, ja, gehört mir immer, das ist so ein Koryphäe. Dann schaut man mal seinen Werdegang an. Ja gut, 15 Jahre, HSV, Salzburg, was auch immer. Aber nie länger gewesen als ein Jahr. Vielleicht mal eineinhalb Jahre oder zwei. Aber grundsätzlich, der geht von Club zu Club, da habe ich schon mal nicht so ein gutes Gefühl. Und das erinnert mich auch ein bisschen an FC Basel mit dem Piercy van Leer. Lirop hat er geheiss,
oder? Percy van Lierop, ja.
Percy van Lierop, oder? Der ist schon dann zum FC Basel, er war ja bei Red Bull gewesen und bei Ajax. Und das ist jetzt der Heilsbringer, der wird unseren Club aufstellen. Wir werden ganz modern sein und es wird alles gut. Irgendwann ist, nach ein, zwei Jahren, ist er irgendwo verschwunden im Nirvana. Ich habe vorher nachgeschaut. Er ist jetzt Direktor Entwicklung beim SV Lafnitz. Das ist ein Zweitligist aus Österreich.
Ja, siehst du jetzt, das ist Karriere.
Ich glaube, mit einem Basel Garagist, oder?
Ich meinte, das ja, ist ja so, ja, ja, das genau. Ist Teil von diesem Projekt. Ja.
Wie heißt der Dellenbach? Ist ja, das der?
Genau. Die sind gut informiert, Wahnsinn.
Ja, ja. Wenn es um Basel Garagisten geht und um Zweitligisten in Österreich, dann bin ich immer top dabei.
Ja, du meinst, du mit deinem Velo vorfährst, oder?
Ja, ich gebe dir recht, Dominik. Ich habe mir es nochmal überlegt nach diesem Match und ich habe wieder mal die Expected Goals angeschaut, wo jetzt wirklich im Moment absolut katastrophal aussehen. Also es ist nicht so, dass sie die Match per Zufall verlieren im Moment, sondern sie verlieren sie einfach komplett zurecht. Und sie haben im Winter etwas anfangen flicken, das nicht kaputt war. Ja, sie sind vor der Winterpause, haben sie eine Delle gehabt, wo die Resultate vor allem kurz, also mal nicht gestimmt haben. Aber dann hat man in der Winterpause alles schlecht geredet, was vorher gut war. Und wenn man die Meistersaison vom André Breitenreiter anschaut, wo sie einen Fußball gespielt haben, jeden Match genau das Gleiche. Einmal haben sie etwas gewechselt, sind sie in Niveau da im Cup ausgeschieden. Und sonst haben wir halt den gleichen Fußball gespielt, der ist nicht berauschend gewesen in jeder Situation, aber jeder Spieler hat gewusst, was er machen muss und sie haben alles Vertrauen gehabt, dass es funktioniert. Und sie haben etwas gehabt, was funktioniert am Anfang der Saison und ja, sie sind ein bisschen hochgeflogen, sie wären nicht Meister geworden, vielleicht wären sie auch nicht unter die ersten drei gekommen, aber so abgestürzt wie jetzt, das glaube ich einfach nicht, wenn man einfach den gleichen Stiefel runtergeschüttet hat. Wie viele Runden machen wir jetzt? 38 Runden lang der gleiche Stiefel. Ich glaube, der Punkteschnitt und der Goalschnitt wären nicht so abgestürzt wie jetzt. Und das müssen sie jetzt in Winterthur. Am Sonntag ist der Match. Am 14:15 ich gehe schauen. Ich nehme mal an, es könnte sein, dass der Thomas auch schauen. Und ich bin wirklich richtig, richtig gespannt. Weil auf der einen Seite ist eine Mannschaft, die hat nur etwas zu gewinnen und der FCZ hat nur etwas zu verlieren und sie sind absolut in einer total schlechte Verfassung.
Und was sind es gewesen, Flo? 18 Matches bis zur Winterpause, habe ich es richtig in Erinnerung? Weißt du zufällig, wie der Punkteschnitt vom FCZ jetzt war bei 18 und wie er war beim Meistertitel? Also die Anzahl Punkte. Obwohl sie ja am Schluss noch die Delle haben, glaube von den letzten drei Matchen ein Punkt.
Das weiß ich nicht. Ich weiß, nach 14 Matchen sind sie drüber im Punkteschnitt gesehen wie beim Meistertitel. Ja.
Gut, aber dann sind sie auch dann erst richtig gekommen, wo sie dann nur noch anfangen zu gewinnen. Oder? Aber,
Also sie haben bis zur Winterpause haben sie pro Match 1,7 Goal geschossen, ein bisschen mehr. Und seit der Winterpause haben sie noch knapp 0,9.
Ja, die Mannschaft, ich sage, die ist tief verunsichert. Weil es einfach mal hüscht. Es ist mal hüscht, mal hot. Also es ist... Ja, es hat keinen Plan mehr und es ist halt schon auffällig, was du gesagt hast, Florian, wie man den Hinrichsen, ohne jetzt den, dass das jetzt ein Wundermann gewesen wäre, wie man den dann ja, schon fast verteufelt hat, oder? Ja, alles nur Goal, nur Umschaltspiel und stehende Bälle. Ja, das ist doch mir Furzpieps egal, wie ich ein Goal schiesse. Hauptsächlich schiesse Goal. Nicht sind sie weit davon entfernt, nur schon mal für einen stehenden Ball irgendetwas zu machen. Also das ist schon sehr, sehr komisch, was da läuft. Und nochmal, also es wird ab dem Sommer, also am Sonntag ist es extrem spannend, das ist richtig, nicht mehr wundern, ob die zu einer Reaktion fähig sind, aber ab dem Sommer wird es richtig spannend, was dann passiert.
Ich wollte noch schnell eine Frage an Dominik stellen, und zwar der Thierry hat mir geschrieben, und wir hatten darüber geschrieben, aber du bist nicht im Podcast gewesen, Dominik, und letzte Woche war ja der Women's Super League Podcast gewesen. IB baut einen Campus und der Thierry hat gerne noch etwas dazu gewusst oder hat gefunden, vielleicht wäre das ja mal ein Thema.
Ja, also ich glaube, das, was als erstes interessiert die nationalen Hörerinnen und Hörer, ist, nein, der Kunststraße, der bleibt im Bankdorf vorerst. Daran wird der Campus nichts ändern, weil das ist ein Campus für die Frauenmannschaften, für die Jugendmannschaften. Der wird so ein bisschen außerhalb in der Agglomeration, nicht so weit vom Stadion, wird der gebaut. Der sollte etwa 8, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8 Felder haben. Insofern, ich meine, von der Infrastruktur her, Trainingsinfrastruktur her, ist eben natürlich eine nationale Konkurrenz, gerade ein grösserer Club wie Basel, wie FCZ, Servette und so weiter, natürlich haushoch unterlegen gewesen. Insofern ist das der erste Schritt. Ich meine, sie haben in den letzten Jahren immer wieder Rückstellungen vorgenommen. Ich meine, eher kürzlich ist auch der Jahresgewinn rausgekommen, der war noch knapp 7 Millionen gewesen, wäre natürlich viel höher gewesen, wenn man nicht eben Rückstellungen gemacht für genau so Projekte. Sie werden bis zu 40 Millionen für den Trainingscampus investieren. Von dem her machen sie auch jetzt in dieser Richtung einen Schritt vorwärts, aber grundsätzlich die Profimannschaft, die wird auch weiterhin, auch wenn der Campus wird stehen, 2028, 2029, dann wird er die auch weiterhin im Wankdorf trainieren.
Habe ich das falsch gelesen, dass es aber auf der Allmend Trainingsplätze geben für IB?
Genau, also die Profis, die wollen immer noch die 2-3 Plätze auf der Allmend, gerade vis-à-vis wirklich vom Stadion über die Straße, dort wo jetzt noch Parkplätze sind, sollten eben die 2-3 Trainingsfelder entstehen, die dann wirklich die Profis nutzen können. Ich finde auch, so wie sie argumentieren, leuchtet mir absolut ein, weil sie eigentlich alle Infrastruktur, die sie brauchen, Kraftraum, Wellnessbereich, alle Büros vom Profibetrieb, das ist alles gerade im Wankdorf. Insofern macht es Sinn, wenn man wirklich das alles so dort belassen könnte und einfach über die Straße geht. Im Moment ist halt einfach ein extrem heisses Thema. Ich finde, man hat jetzt ein gutes Projekt. Es wird einen Parkplatz geben, unterirdisch. Und einfach dort, wo jetzt oberirdisch die Parkplätze wären, wären die Felder. Und trotzdem finden sich natürlich immer wieder Leute, die dagegen sind, die finden, nein, die Almen gehört allen. Obwohl, wenn man mal um einen Moment dort raus schaut oder irgendeinem Tag, sieht man vielleicht 2-3 Hündler und sonst niemand. Aber die werden sich dagegen sperren. Das ist schon klar, das haben sie jetzt schon wieder gesagt, dass da, ja, da muss man mit Einsprache rechnen, mit Widerstand, vielleicht auch gerade noch aus der Lokalpolitik. Also, das Ziel ist noch relativ weit entfernt. Aber sie hoffen, dass sie es eigentlich gleichzeitig mit dem Campus könnten sie auch noch auf die Almen ziehen. Und dann könnte man endlich die Kunststrasse wechseln, weil dann müssen wir nicht mehr im Stadion trainieren.
Aber für die, die da protestieren, könnt ihr mal in Hünden nachfragen, wie man das so macht.
Was, gehen hündeln oder was?
Nein, wie man Einsprache hat und wie man ein Projekt torpediert, wie die ja von Hünden aber das neue Stadion in Zürich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt gewesen, aber ich setze halt vieles voraus bei unseren Hörern.
Sind aber keine Hündler.
Sind keine Hündler, nein, die haben sonst ein bisschen, ja, gut.
Also, dann hoffen wir für IB, dass es nicht ein Niederhasli gibt.
Wie meinst du jetzt, sind
es nicht? Ja, aber geht es eben ja immer, der Campus, der kostet so viel und der ist schwierig für die Grasshoppers und eigentlich mehr Last als eine Freude.
Ja, also weißt du, der Campus wird auch vom Breitensport können genutzt werden, gerade von der Gemeinde, steht auf der Ortsgrenze Bollig, Ostermundigen. Also ich meine, da wird man auch die Plätze können vermieten, das wird jetzt kaum gerade die 40 Millionen aufwerfen, wieder reinbringen, aber trotzdem, also man kann schon davon ausgehen.
Zahlt pro Saison eine Million, haben wir es nach 40 Jahren aus.
Ich kann schon davon ausgehen, dass sie sich das ziemlich gut überlegt hat und ich meine, es gehört, also man ist ein Grossclub, man ist ein Schwergewicht und da gehört halt auch eine gute Infrastruktur dazu, eine Trainingsinfrastruktur.
Ja, vor allem ist das viel, viel besser gelegen als der Campus von GC.
Weil Bolligen ist einfach
Downtown. Ja, Bolligen ist einfach 10 Meter neben dem Wankdorf.
Genau, also nicht gerade 10 Meter, aber es ist deutlich näher, definitiv, ja.
Dann lassen wir doch mal den Campus bauen und schauen erst dann wieder auf IB. Wie viele Meistertitel haben Sie bis dann geholt, bis der steht?
Was sind das? Ja, ich würde jetzt noch sagen, ich tippe mal 4. Gut.
Dann müssen wir behalten.
Pessimistisch. Gut, bevor wir weitergehen, kommt der Werbeblock. Und wir kommen nach dem Werbeblock wieder. Dominik, hast du jetzt eigentlich mal geschaut, ob du ein Eröffnungsspiel in München machst? Oder nicht, an der Europameisterschaft?
Also ich bin akkreditiert oder und Hotel hätte, ja. Also Stand jetzt mache ich es. Ja.
Siehst du, also der Dominik geht ans Eröffnungsspiel, hat ein Hotel und ist akkreditiert. Wenn du auch an der Europameisterschaft willst, aber du hast noch kein Ticket und du bist nicht akkreditiert und du hast auch kein Hotel und die sind sackteuer, muss ich sagen, während der Europameisterschaft, wie wir festgestellt haben, wo wir unsere Hotel gebucht haben, dann gibt es eine Chance, zum gratis dort anzukommen. Und zwar ist Lidl, unser Werbepartner, auch offizieller Partner von der UEFA Euro 2024. Und Lidl verlost etwa 100 Tickets für Gruppenspiel, K.O.-Phase und sogar für das Finale, inklusive Hin- und Zurückreise und Übernachtung. Und wenn du an die Tickets willst kommen, dann musst du die Lidl Plus App herunterladen, dort das Gewinnspiel aktivieren, im Lidl einkaufen und immer wenn du für 30 Franken einkaufst, gibt es ein Lösli und dann kann man an der Verlosung mitmachen. Der Link mit allen Infos kommt in Episodenbeschreibung und wir gehen weiter.
Dürfen wir auch mitmachen, damit wir unser Spesenbudget entlasten?
Ich glaube, akkreditierte Journalistinnen und Journalisten von der Tamedia sind
möglicherweise ausgenommen.
Aber nicht akkreditierte nicht, oder? Also ich darf.
Es steht hier nicht in meinen Informationen.
Aber ist schon Lidl.
Ich fände es jetzt nicht anders als fair, wenn ihr nicht würdet mitmachen, ehrlich gesagt.
Meinst du, wir haben erhöhte Wünsche? Also,
nein,
ich glaube nicht. Fachkompetenz oder so.
Damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Chance haben. Und ich suche den nächsten Einspieler.
Seit der Rückrunde ist er wirklich, wie man so schön sagt, on fire. Ja, wir können uns auf ihn verlassen, vor allem auch den Kopfball. Ich muss sagen, die Flanke war okay, es war jetzt mega gut, gewesen, aber er macht sie natürlich Weltklasse.
Das war der Dominik Schmid, der seine Flanke beschreibt und das Goal von Tierno Bari zum 1:1 vom FC Basel gegen den FC Luzern. Und also Captain Future gibt lustige Kurzinterviews, lustige Interviews. Die Flanke war gar nicht mal so gut, eigentlich hat der andere alles gemacht. Sehr schön. Es war noch nicht ganz das unwichtigste Spiel der Welt. Es sind 21'000 Leute schauen. Aber um was shootet man eigentlich jetzt dort so in Basel? Also in Luzern shootet man ja um nichts mehr.
Ja, um ähnlich wenig wahrscheinlich. Wobei, immer davon ausgehend, dass GC einfach so bleibt, wie es ist, oder? Und nicht irgendwie nochmal anfängt. Also noch mehr gewinnt, als sie jetzt gerade gewonnen haben am Wochenende. Weil, wenn man sich das geschwind anschaut, was könnte passieren, das Wochenende ist natürlich, wenn GC gewinnt und der FCB geht ja gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber geht am Wochenende auf Lausanne.
Es ist sogar gleichzeitig.
Oder ist sogar gleichzeitig. Mhm. Der FCB spielt in Lausanne. Sie haben 3 Matches gegen Lausanne gespielt, alle verloren bis jetzt. Das ist Kunststraße, das lieben sie, das weiss man. Das regen sie sich schon zu Bern immer auf, oder? Seit irgendwie auch noch Schnee. Dann wäre es ja, lass mich rechnen, 5 Punkte bei 3 Spielen, wenn das Szenario eintrifft. Who knows? Ich sage jetzt einfach mal, für den FCB geht es schon irgendwie darum, möglichst schnell die letzten paar Punkte zu holen. Und vielleicht ist das am nächsten Wochenende gar nicht so einfach. Aber sie strahlen alle das aus. Ich weiß nicht mal, ob das gefährlich ist. Irgendwie, ja, wir spielen jetzt halt noch und geben halt schon alles, weil wir müssen ja spielen quasi. Ein Punkt, ja, das ist okay. Sind es halt noch 8 Punkte auf GC. Und alles vor dem Hintergrund, dass sie glauben, was mir jetzt da wahrscheinlich wochenlang erzählt hat, nämlich, dass GC einfach nichts kann, mit Marco Schellibaum nicht. Und wenn ich jetzt, aber sehe, wie sie den Match zweimal kehren, wenn es mir recht ist, ja. Nein, vom 0-1 zum 1-1 zum 1-2 zum 2-2-3-2, oder?
Ah, GC.
Ja, von GC.
GC, ja, man muss ja GC schon mit einbeziehen in die Dings. Dann bin ich nicht 100% sicher, aber es kann natürlich sehr schnell erledigt haben. Auch das kann schon das Wochenende passieren, wenn es mir recht ist.
Jetzt müsste ja GC müsste 3 von 4 Spielen gewinnen. Und Basel müsste alles verlieren. Damit, also, ja, also.
Nahezu.
Also, ja, also das ist jetzt also sehr, sehr unwahrscheinlich. Bei allem gütigen Respekt. Natürlich hat GC jetzt am Samstag wieder einmal gewonnen nach einer Serie mit 9 Spielen und 2 Punkten und die letzten alle verloren, die letzten 5. Und jetzt mit Hängen und Würgen und Ach und Krach Lausanne Uschi geschlagen.
Lasst uns doch schnell bei Basel bleiben.
Entschuldigung.
Kommen wir nachher zu GC. Tierno Barri, ich habe am Donnerstag vor einer Woche mit ihm geredet. Sehr netter, junger Mann, der erzählt hat aus seiner, wie er Fußballer geworden ist, weil der Vater gesagt hat, da kann man Geld verdienen und sich da durchgebissen hat.
Statt Basketball, wenn es mir recht
ist. Statt Basketball, genau, wo er eigentlich gerne gespielt hat und wo der Vater gespielt hat. Und hat sich dann so durchgebissen durch so Jugendteams in irgendwelche Clubs, wo fernab von seiner Familie. Und es ist lustig, ich schreibe dann die Geschichte für die Sonntagszeitung. Er hat selber dann das Wort ins Mund genommen, das ich mir aufgeschrieben habe, weil mein Französisch ja so schlecht ist, dass ich einfach alles immer schön aufschreibe, damit es so tönt, wie wenn ich es könnte. Er hat gesagt, er sei ein joueur brut. Also er ist eigentlich noch roh. Aber wenn man ihm jetzt zuschaut, in dieser ganzen Saison, wie es ihm am Anfang so miserabel gelaufen ist, aber wenn man ihn sieht in einem Match, er ist immer gerannt und er hat sich das wie verdient, dass das jetzt funktioniert und da hat man jetzt wirklich das Gefühl, das ist ein junger Fußballer, der schafft an sich. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, er wird noch nicht so professionell unterwegs sein, wie der Granit Xhaka, kann er noch gar nicht, weil er sich noch kein Privattrainer leisten kann und so. Aber der hat jetzt wirklich eine Saison lang, wo es im ganzen Club total schlecht gelaufen ist, hat der, glaube ich, wirklich an sich geschafft. Er hat ja mal gesagt, das Kopfballspiel, hat er mal irgendwie im Winter gesagt, ich muss das Kopfballspiel verbessern, oder? Und jetzt, also ich finde das wirklich faszinierend. Und dann höre ich gerade auf, höre ich dir noch schwätzen. Er hat auch erzählt,
ich sage einfach, ja, du hast recht.
bei dem Juniorentrainer, den er hatte, der hat mir mal gesagt, Tierno, wenn nichts läuft, etwas kannst du immer machen. Cour, Tierno, renn.
Ja, und das macht er. Und das hat er auch schon gemacht, wo nicht gelaufen ist, sonst. Auch dort ist er gerannt, oder? Und hat irgendwo auch in diesem Match, wo es ja nicht viele Punkte gegeben hat für den FCB, bis der Celestini kam, irgendwo seinen Wert gehabt, auf eine Art. Aber hat natürlich derart viele Torszenen gehabt, die unglücklich geendet haben, dass es unter dem Strich dann zu wenig war. Und dass sich das gekehrt hat, finde ich, das ist wahrscheinlich die schönste Geschichte, die der FC Basel diese Saison geschrieben hat. Weil der ist ja eben zum Teil dann auch noch rassistisch angefindet worden und generell natürlich für seine Leistungen angefindet worden. Hat dann aber auch die Kurve gespürt, die er hinter sich hat auf das Abend. und zahlt denn das oder schafft es tatsächlich, das irgendwo zurückzuzahlen? Jetzt ist er bei 9 Liga-Goal alle geschossen nach der 18. Runde, sprich in dem Kalenderjahr, was eigentlich ein Spitzenwert ist für eine Halbsaison. Und ich glaube auch noch die ein oder andere Vorlage, die jetzt gerade nicht auswendig im Kopf. Kommen noch die zwei Goal gegen Lugano dazu im Cup, die dann halt nicht zu einem Weiterkommen geführt haben letztlich. Ja, klar, der wichtigste Offensivspieler, eigentlich der Goal schiessen kann beim FCB als Einzige mit einer gewissen Verlässlichkeit. Und gleichzeitig das Brüt, das du gesagt hast, was er selber gesagt hat, das Rohe drückt natürlich schon auch noch durch. Oder? Er ist natürlich nicht der, sag jetzt, du merkst wahrscheinlich, dass der nicht von klein auf irgendeinem Nachwuchsdings war in dieser ganzen Spirale, dass mit der Größe auch nicht gerade eleganter wird, ist auch klar. Und er hat ja da in dem Match, wo glaube noch langweiliger war als der vom FCZ bei IB, nein, ist umgekehrt, von IB beim FCZ gewesen, hat er ja noch eine Chance dort, also auf das Wenige, wo man noch gezeigt hat, dann in der Zusammenfassung kommt noch so ein langer Ball irgendwie auf einem entfernten Pfosten, wo er dann dort steht und dann halt einfach nicht trifft, oder? Das zeigt auch ein bisschen bei allem Selbstvertrauen, glaube ich, das er jetzt inzwischen hat. Ja, er kann weiter an sich arbeiten und zulegen. Ich hoffe, für die Liga, ich hoffe auch für die Entwicklung vom FC Basel noch immer durch, dass er das sicher noch mal eine Saison macht. Aber ob das dann der Fall wird sein, you never know.
Für mich ist das eben die spannende Frage jetzt, die sich stellt beim Barry, die sich aber auch beim FC Basel stellt. Weil für mich kann ich eigentlich den FC Basel nur halbwegs ernst nehmen, wenn sie eben auch mal wirklich so die Spieler zusammenhalten. Also, ich meine, wenn man jetzt den schon wieder verkauft, das ist auch jetzt der mit dem grössten Verkaufswert, oder? Weil man halt dann vielleicht wieder Geld braucht, aber weil man vielleicht auch dem auch gewisse Versprechungen gemacht hat. Also, wenn der nach einer guten Rückrunde, die Vorrunde ist ja noch schwach gewesen, dass man den verkauft, das würde mir eben schon ein relativ schlechtes Bild geben. Von dem her, finde ich, von dieser Personalie kann man relativ viel abhängig machen.
Aber es ist ja der Barry ist ja der, der gesperrt war, intern für die erste Halbzeit gegen Lugano im Göpp, weil er zu Sport gekommen ist wie Renato Veiga. Ja, hat man eigentlich das intern, im Rückblick, versteht man die Massnahmen von Celestini, die disziplinarischen, wenn man dort opfert man ja doch einiges in so einem Match, wenn es um die Aussichten geht, einigermaßen eine Saison anständig zusammenbringen können.
Ich glaube, diesbezüglich gehen die Meinungen bis heute auseinander intern. Also, es gibt ganz klar Leute, die in der Hierarchie über dem Celestini stehen, die das nicht gemacht hätten, die einfach gesagt haben, die musst du bringen, oder, von Anfang an. Es gibt andere, die sagen, okay, vielleicht hätte man sogar konsequenter müssen sein in so einem Fall, egal wer es halt betrifft, im Sinne von, die Regeln sind für alle gleich. Nein, die grosse Einigkeit herrscht nicht, aber der Göpp-Viertelfinale, ja, schön wär's, aus Basler Sicht. Der Göpp-Viertelfinale ist, glaube mittlerweile weit weg, oder? Man ist, glaube jetzt froh, hat man die 8-Punkte Vorsprung auf das GC, geht auch davon aus, dass das GC so nicht einfach jetzt weitergewöhnt, wie sie es am Wochenende hier haben, und geht jetzt mit dem Kopf in die neue Saison. Und dass sie der Barry nicht per se behalten wollen, ist von mir aus grundsätzlich klar, nach allem, was ich weiss, zum Dominik nochmal zurückzukommen. Aber weißt du, Dominik, also ist dann schon die Frage, was für ein Angebot allenfalls auf dem Tisch hast. Also einerseits vom Spieler, der dann ums Verrecken will gehen, je nach Club, wo das ist. Und andererseits halt auch, wenn du irgendwann musst sagen, ja, bekommen wir nochmal so viel, oder?
Du hast gesagt, sie wollen ihn nicht per se halten.
Grundsätzlich wollen sie ihn behalten. Aber wenn man das 20 Millionen Angebot von irgendeinem Juventus Turin, stimmt die Aussage wahrscheinlich nicht, oder?
Wer hat den Dings mal ins Spiel gebracht? Der Tillmann, weil ein englischer Club.
Crystal Palace ist mal umgegeistert.
Ja, aber als Tierno Barry hat man dann also keine Punkte, um in die Premier League zu kommen. Und dann das Argument müsste sein, er ist so grossartig, dass die Premier League durch seine Präsenz besser wird, dann könntest du so eine Sonderbewilligung bekommen. Also die Punkte holst du nicht als Tierno Barry, vor allem ohne Europa Cup und ohne Nationalmannschaft in der Schweizer Liga. Ich glaube, beim FCB, der Fabio Celestini, der den Vertrag unterschrieben hat, hat er glaube schon ziemlich deutlich gesagt, aber gut, das ist immer die Frage, oder des Trainers Wort in Gottes Ohr oder in David Degens Ohr oder in wem sein Ohr auch immer, dass er nicht nochmal, er sagt, dass er nennt das ja Revolution, mm-hmm. aber er meint, er will nicht nochmal
den grossen Umbruch.
Das genau. will er nicht nochmal. Also es ist jetzt zum wievielten Mal unter dem David Hagen wird jetzt versprochen, dass kein grosser Umbruch mehr folgt? Ist ja, das zweite
im
Mal?
Grundsatz ist es, ich glaube, erst das zweite Mal, wenn es um den Sommer geht. Oder? Ich glaube, vor dem ersten Sommer hat er nicht viel diesbezüglich gesagt und vor dem zweiten und im dritten, einfach im zweiten dann schon und jetzt kommt der dritte. Ist es richtig? Ja, es ist schon richtig. Und im Winter haben sie auch einmal ziemlich noch Leute eingeworfen, im ersten Winter dort. Das hat bedeutend schon geruhiger, jetzt wenn wir schauen. Ich meine, viel Fluktuation wirst wenn alles nach Wunsch läuft, trotzdem haben, aber in erster Linie halt in Richtung Abgang, weil das Kader einfach viel zu gross ist. Der Celestini schwätzt jetzt irgendwie von 18, die er will behalten aus dem Kader und dann noch so 3-4 wo wirklich sollen Verstärkungen sein, die dazukommen, dass das tatsächlich könnte eine Grösse sein, die dann eben erfüllt ist, wenn es um die 3-4 die dazukommen sollen, die vielleicht ein gewisses Standing schon mitbringen, kann ich mir jetzt noch vorstellen. Aber dass es so wenig dann, dass das Kader dann so klein ist, glaube ich nicht, weil es werden auch nicht für all die, die du lieber nicht mehr willst, Lösungen gefunden werden.
Was haben Sie heute geschrieben? 34 gesehen auf der
Ich glaube, das ist Kader. Auf der Homepage ja. aufgeführt.
34, ja. Das würde bedeuten, dass 16 müssten gehen.
Ja.
Also so knapp die Hälfte. Also ja, ich würde einfach mal die Prognose wagen, todesmutig, das gibt wieder einen normalen Umbruch an David Hagen.
Also du meinst, es gehen wieder 6, die du froh wärst, sie würden auf dem Platz stehen?
Ja, also ich würde mich nicht überraschen.
Gibt es die 6?
Ja, Captain Future, oder? Dann würdest du, glaube ich, schon weiterspielen lassen. Dann würdest du sicher den Aftulahu spielen lassen, den Bari spielen lassen. Sind wir bei der Hälfte.
Dann hast du den Veiga.
Ja, den Veiga, auf den würde ich setzen, dass er weggeht.
Nein, das ist, aber also...
ja, da ist so ein, ja.
Wo so will der Veiga? Was hat er geleistet, dass er irgendwo einen Fortschritt kann erzielen kann?
Hey, portugiesische U21 Internationale. Wenn wir schauen, was passiert.
Und ich meine, das nur noch ganz schnell, das ist für mich eben auch der Punkt. Du musst doch als Club, wenn du wirklich etwas aufbauen willst, seriös geführt und so weiter, musst doch du jetzt auch einem Tierno Bari sagen, schau, es wäre gut, wenn du jetzt noch weitere Saison bei uns machst, weil, sind wir ehrlich, also der kann in der Bundesliga oder so, also ist jetzt nicht so, dass er die Schweizer Liga in Grund und Boden spielt, ist auch nicht mal der beste Stürmer in der Schweiz, ziemlich sicher, ist sicher ein Talent, ist einer von den Besseren, alles gut, aber dann würde eine weitere Saison in Super League beim FC Basel gut. Das kann man einem Spieler auch mal sagen. Man kann auch mal darauf wetten, dass man davon ausgeht, dass man in einem Jahr noch ein bisschen mehr Geld für ihn bekommt. Das meine ich damit.
Im Zweiten, was du willst sprechen, auf das kannst du nicht wetten. Also kannst du schon wetten, aber die Wahrscheinlichkeit, du spielst nicht europäisch, gell?
Aber wenn du immer am erstbesten Moment verkaufst, wirst du nie etwas aufbauen, und dann bleibst du der Durchlauferhitzer, dann bleibst du bestenfalls Rang 3, Rang, ja vielleicht nicht, Rang 2 nicht, Rang 3.
Die Entwicklung von der Mannschaft täte es natürlich gut, und ein Barry, wenn er sich nicht gerade das Kreuzband reißt, weil irgendwie eine Turnerin rutscht, falls die aufsteigen, dann tut es ihm seiner Entwicklung auch gut. Da bin ich absolut bei dir. Ich bin aber je nach Angebot eben nicht sicher, ob du so kannst darauf wetten, dass das in einem Sommer später ohne europäische Bühne einfach mindestens so viel oder besser wird.
Gut, wir lassen Tierno Bari mal in Basel. Also jetzt, die Saison wird ja in Basel zu Ende schuten und wir gehen Match weiter.
Das zeichnet auch die Mannschaft aus. Sie haben wirklich Vollgas gegeben, sie haben eine gute Einstellung zum Beruf. Sie wissen auch, in was für eine Situation wir sind. Und das geht jetzt im Moment. Wir wollen immer schön spielen und schön spielen und schön gewinnen. Aber ich glaube, der Moment ist so, dass man so mit Kratzen wie heute und auch mit dem Körper arbeiten tut und auch mit dem Herz, natürlich auch mit der Leidenschaft. Und das haben sie absolut gut gemacht.
Das war der Marco Schellibaum, der Trainer von den Grasshoppers, nach dem 3-2 Sieg gegen Stade Lausanne Uschi. GC war 0-1 hinten, ist zum 1-1 zurückgekommen. Sie sind 1-2 hinten, sind zurückgekommen und schießen dann durch den Giotto Morandi in letzter Minute noch den 3-2 Siegtreffer, wo zumindest mal das Thema direkten Abstieg jetzt für alle Zeiten, für diese Saison beendet hat.
Mathematisch noch nicht.
Aber beendet hat. Und,
das ist der Moderator, der beharrt einfach auf seinem Standpunkt.
Ja, die haben vorher auch darauf beharrt, noch 7-mal über den Tierno Bari zu reden. Und nach neun Matchs der erste Sieg wieder. Ist das jetzt sogar die Aufholjagd? Der Olli hat ja vorher schon alle Eventualitäten, wir haben es vorher auch schon geschaut, ja, wenn jetzt GC, die Schutte schon am Freitag, also liebe GC-Fans, wenn du den Match mal schauen, müsst am Freitag ins Stadion gehen. Schaut schon am Freitag und Basel gegen Lausanne schaut am Freitag. Ja. Genau. Und GC ist in Luzern. Und wenn nicht jetzt?
Genau. Nein, ich meine, du merkst ja bei allem, was der Marco Schäriebaum nach dem Spiel gesagt hat, wir sind ja dann noch länger zusammengestanden mit dem. Es ist die pure Erleichterung, dass der Match jetzt mit irgendwie gewonnen haben. Weil es ist natürlich schon klar, wenn du den verlierst, dann bist du eine sehr in der engen Hose. Also nochmal, einfach eine unglaubliche Erleichterung, dass das jetzt irgendwie noch angebogen haben. Und natürlich kann man mit, aufgrund vom Spielverlauf sagen, das spricht für die Moral, das spricht für ihren Kampfgeist. Es war ja noch so, dass sie noch drei Offside-Goal geschossen haben. Man kann alle drei annullieren, das ist schon so. Aber es sind dann schon so ein bisschen Rückschläge gewesen. Gerade zuerst annullierte Goal, man gesagt hat, jetzt führen wir Reisen, das ist super. Der Bradley Fink nichts anderes zu tun hat, auf der Ersatzbank wieder blöd zu tun und sich noch die rote Karte einzufangen. Man kann auch sagen, gut, das ist Engagement von einem, er identifiziert sich mit Blau-Weiß. Nein, es war ja mit Hängen und Würgen gewesen und das Losanuschi. Es war erstaunlich gewesen, wenn die mal ein bisschen Druck gemacht haben, mal ein bisschen hinten rausgekommen sind, dann sind sie gar gefährlich geworden. Und nach dem 2-2 haben sie ja noch mal zwei grosse Chancen. Also einmal braucht es den Hammel gegen den Garbi. Wäre auch noch von Basel übrigens, der Garbi. Mhm.
Nein, das ist, glaube ich, zu teuer für Basel.
Oder der Hammel.
Oder der Hammel. Hammel eher, ja.
Nein, aber dann ist natürlich schon das Zittern rum gewesen. Und dann kannst du sagen, ja, okay, in den 90. das 3-2 machen. Gut, alles gut für die Moral. Aber GC ist Barrage. Was wird Barrage sein?
Also, ich bin auch erleichtert gewesen, weil das ist jetzt eigentlich der Nagel in die Kiste gewesen, wo Losanuschi abschickt. Von dem wäre es schon Bezeichnung gewesen. Der Blick hat ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es gestern war, haben sie noch drei Gründe aufgelistet, warum es jetzt schade ist, dass Losanuschi Abstieg 2 davon sind völlig ironisch gemeint gewesen, wegen den Fans und wegen dem Stadion, wegen der altehrwürdigen Pontes, wo wir ja an Gott den Lob froh sind, dass wir nicht mehr dorthin müssen. Und ich meine, die Fans, also ja, es ist so ein wichtiger Match für den Club. Wie viel haben sie geschafft? 2. In letzter Grund. Also, das sagt alles. Von dem her bin ich genauso erleichtert gewesen wie Marc.
Gut, ja, wir haben ja die Geschichte mal erzählt, die traurige Geschichte von der Stade Lausanne-Uschi-Kurve, wo, glaube ich, alle Stadionsperre haben, weil sie mal aus dem Stadion haben wollen, wo sie gegen Lausanne-Sport gespielt haben. Gut, der Ismail Garbi ist eigentlich, ist das auch noch ein Punkt gewesen?
Das ist der dritte Punkt gewesen, okay, genau.
Wobei, wer der bleiben, also wahrscheinlich
nein, nicht. Nein, der bleibt doch nicht.
Also auch nicht, wenn sie da oben würden bleiben, was
aber etwas ist
mathematisch noch ganz knapp möglich ist.
Ja, also etwas ist erstaunlich an einem, wie der, also ich sehe ab und zu mal Losanuschi, wenn es nur am Fernsehen ist, wie der sich einsetzt, wie der sich nicht hängen lässt, was der nicht sagt, weißt du, also ich bin ja von Paris und was mache ich da überhaupt bei euch? Kömmli-Buben, sondern der ist wirklich voll dabei und engagiert sich und tut nicht blöd und verrührt den Kopf nicht, wenn er mal einem Mitspieler ausnahmsweise einen Pass nicht klickt. Also das hat wirklich, also einfach das, was ich gesehen habe von außen, der hat eine richtig gute Einstellung.
Du würdest sagen, es ist der Renato Veiga
von Stade Lausanne. Es ist der Renato Veiga von Stade Lausanne.
Oder so ein Yusuf Demir. Also könnt ihr vielleicht auch noch lesen, mal mit dem Garbi
aus. Aber ich merke, der Dominik ist so gerne am Pöbeln, wenn es gegen Basel geht und gegen Losanuschi geht.
Einfach die, die unten sind, die am Boden liegen.
Die, die schon am Boden liegen.
Ja, einfach ein bisschen antreten gegen es. Ja, genau.
Ich tue gegen Alpöbeln, ja, Hunger.
Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Eben, wir gehen davon aus, geht es gut in die Barrage. Kann man sich an so einem Match aufrichten? Oder wenn man jetzt nochmal die nächsten vier wieder verliert, bringt es dann auch nichts? Oder zeigt einem der Match okay, gegen Teams, die wirklich nicht gut sind, können wir wenigstens mithalten?
Ja, also ich weiss jetzt nicht, wenn das die nervliche Belastung wieder eine ganz andere sind in einer Barrage. Dann ist auch die Bäume letzte Woche Thun anschauen im Baden, aber er hat gesagt, ja, eigentlich keine Erkenntnis, weil Baden war so schlecht gewesen, dass Thun auch 10-1 hätte gewinnen können. Weil Baden ja schon abgestiegen war. Das werden die ersten einfach extreme Nervenspiele geben. Gegen Thun oder Sion.
Wir gehen weiter.
Ja, es ist natürlich frustrierend. Ist klar, wir haben die erste Halbzeit, oder vor allem die erste halbe Stunde, haben wir total verschlafen. Da nehme ich natürlich auch mich in Pflicht. Wenn man so früh 2-0 hin ist, nachher ist es schwierig auswärts in Genf. Also sicher die erste Halbzeit, aber nachher sind wir trotzdem, haben wir Moral bewiesen, sind wir gut zurückgekommen. Leider, wobei wir zwei gute Chancen haben, hat es nicht gelungen, den Punkt mitnehmen. Aber die zweite Halbzeit macht uns Mut.
Das ist Marvin Keller, der Goalie vom FC Winterthur. Das Spiel war nach 208 Sekunden eigentlich beendet. Der erste Abklatscher, wo der Enzo Crivelli abstaubt. Nachher ein direkter Eckball, wo der Keller irgendwie noch knapp an die Latte patscht oder so. Nochmal ein Abstauber, David Dulin, 2-0. Randy Schneider macht in der 86. noch 1-2. Was mir gefällt, da sieht man, dass der Marvin Keller ein Profi-Fußballer ist. Oder eben erstes Goal, seine Kappe, zweites Goal, einen direkten Eckball auf ihn gezogen, er schafft ihn nicht, über das Goal zu lenken. Was macht er nachher? Schießt seine Verteidiger zusammen, dass sie den Nachschuss nicht verteidigt haben. Finde ich souverän, aber hast du nachher dazu gestanden, dass es durchaus auch könnte an ihm gelegen sein, dass der Start nicht so gut war?
Ja, aber hat es also sehr schön kaschiert, oder? Also, das ist sowieso grundsätzlich mal bei den Goalie etwas, wo mich nervt. Da kannst du eigentlich praktisch jeden nehmen, angefangen bei dem in Bern. Der schiesst halt mal einen aus 50 Metern aufs Goal und dann hebt sie den Böhlen, den auch ich würde heben. Und dann was machen sie als erstes? Stehen auf und sprüllen irgendetwas in der Gegend rum. Einfach, das ist so eine lächerliche Marotte geworden von diesen Goalien.
Das sieht einfach gut aus.
Es ist einfach Schwachsinn.
Also der Von Balmos, was der gestern umeinander brüllt hat mit seinen Verteidigern, das ist und Zürich hat die ganze zweite Halbzeit ja chancenlos, aber er hat die ganze Zeit, aber am Schluss hat er sich ausgesprochen, mit dem Kamera, glaube ich, hat er dann das Gespräch gehabt, und dann haben sie sich wieder gern gehabt.
Gut, jetzt sind wir aber bei Winterthur.
Ja, genau.
Jetzt muss ich die Führung übernehmen.
Genau,
also
ganz
zuerst
kurz.
Noch der Thomas geht aufs Herren Schürli oder auf Winterthur, ja, zu Winterthur ins Training, und dann machen wir das mit diesen 50 Metern. Ja, genau. Es nimmt mich gleich Wunder, das zu sehen. Also nicht ich schieße, sondern die Geld bekommen.
Ja, gut, ich komme da gar nicht so weit. Nein, Zwindet ist jetzt halt, ja, ist jetzt so ein bisschen der Klassiker. Jetzt haben sie dreimal hintereinander verloren. Keine von diesen drei Niederlagen selbstverständlich zwingend. Jetzt am Samstag, am Sonntag, das wird wirklich, haben wir vorgesagt, das wird sehr lustig wegen der FCZ. Ich meine, es ist für Winterthur die historische Chance, sich einmal für einen europäischen Wettbewerb können zu qualifizieren und dann nachher dürfen auf Kasachstan zu fliegen in der Qualifikation zu der Conference League. Aber immerhin, man ist europäisch. Ich bin jetzt gespannt auf die Reaktionen. Patrick Rahmen hat auch jetzt ein bisschen durchgemischelt, hat ein bisschen frische Spiele wollen reinbringen in Genf und hat seinen Chefglücksbringer draussen gelassen, den Granit Lekai. Wenn es dann der spielt, dann machen sie 2 Punkte pro Match, wenn er nicht spielt, dann 0,8 Punkte. Also hätte er auch wieder etwas für seine Statistik können machen, der Lekai, weil er 90 Minuten auf dem Bänkchen war.
Und wir könnten es zur Finalissima in der Zürich-Meisterschaft treiben, das Spiel.
Oder? Das ist also sehr schön gesagt.
Ausverkauft, unbedingt. Also ein grosser Tag. Was mich noch wundern nimmt in diesem Zusammenhang, eben, wenn ich an Kasachstan denke oder an vergleichbare Reisen, das lohnt sich ja finanziell in dieser Quali nicht, weil Winterthur das Risiko quasi trotzdem eingeht, dass man halt am Schluss nicht irgendwie noch ein paar Millionen für eine Gruppenphase bekommt.
Ja, was willst du denn? Willst du jetzt freiwillig abschenken? Nein, stell dir mal vor, das widerspricht jedem sportlichen Geist und das ist jetzt für sie das grosse Ziel, was sie haben. Natürlich, am liebsten wäre jetzt in Göpfinal gekommen, was ja auch möglich gewesen wäre. Nein, die wollen unbedingt. Das Problem ist, dass sie nicht dürfen auf der Schütze spielen oder dürften auf der Schütze spielen, sondern auf St. Gallen würden gehen. Ihr merkt, Konjunktiv, sehr schön betont von mir. Aber nein, natürlich wollen sie das.
Ja, vor allem auch die Spieler. Ich meine, Europa Cup, das ist die Plattform. Also kann man jetzt keinem erzählen, dass sie das nicht möchten.
Ja, aber also Conference League Qualifikation ist noch keine Plattform. Das kann er also sagen.
Aber es ist Europa.
Ja, aber dann gehst du rein mit der Meinung, wir qualifizieren uns für die Gruppenphase.
Nein, natürlich nicht. Ich sage einfach, es ist eine kostspielige Geschichte, wenn du halt nicht am Schluss in der Gruppenphase bist. Gerade für ein Budget oder gerade für einen Club, der ein Verhältnis hat, finanzielle Verhältnisse wie Winterthur. Oder?
Dann kommen wir doch zu einem anderen Club, der auch finanziell schwierige Verhältnisse hat.
Wir sind einfach hinten gestanden und zwei lange Bälle gespielt. Vielleicht ist das Mittel momentan so gegen uns, weil man anders nicht weiss, wie gegen uns spielen. Seit langem wieder mal verloren. Ist jetzt nicht so tragisch. Wir sind immer noch gut dabei, darum schnell abhaken und nächste Woche besser machen.
Das war Renato Steffen auf SRF. Und also nicht so schlimm. Sie haben 0-1 verloren gegen St. Gallen und damit ist eigentlich der Meistertitel, den sie wählen, ist ja flöten gegangen.
Also die Aussage von Renato Steffen hat mich also ziemlich verwirrt.
Also dann haben sie ja schon vor der Finalrunde nicht mehr daran geglaubt, wenn es jetzt nicht so schlimm ist. Das ist mein Schluss daraus heraus. Da hat vielleicht der Grotschi Torti ja noch vom Meistertitel erzählt, aber auch hat man ja gar nicht mehr daran geglaubt, weil nicht so schlimm.
Ja, ist jetzt eine erstaunliche Aussage. Aber es ist jetzt auch nicht, wenn St. Gallen, kann man jetzt sagen, hat jetzt mal das Verteidigen entdeckt. Und die haben sich auch mit allem reingerührt, was sie an dem Samstagabend. Also ich habe die zweite Halbzeit dann noch gesehen. Und, aber Lugano hätte, glaube ich, noch bis übermorgen können shooten. Und sie hätten kein Goal gemacht. Also es ist eigentlich noch erstaunlich gewesen, wie wenig das ihnen eingefallen ist. St. Gallen sehr solidarisch, wirklich. Aber St. Gallen hätte und das eine oder andere Mal können einen Konto besser abschliessen, Stichwort Akolo.
Wo wahnsinnig tolle Ballannahmen hat, er hat zwei im Strafraum, zwei so Ballannahmen, wo er mit der Ballannahme den Gegner gerade ins Leere lässt laufen und dann hat er super Abschlusschance und geht dann nicht rein.
Auch aber dort, wo er im Mittelfeld ist, also in der Mitte, die Platzhälfte von Lugano, den Böllen überkommt und dann am Verteidiger vorbeigeht, wunderbar, allein vor dem Goalie und dann dort, ja, Nerven nicht hat. Aber also es war überhaupt nicht gestohlen gewesen von St. Gallen, der Sieg, muss man sagen. Und was jetzt bei St. Gallen auffällt, das ist halt schon wirklich, das also es steht auch für die Meisterschaft, die Extremschwankungen, die Mannschaften haben. Jetzt haben sie, ich habe es extra aufgeschrieben, in 12 Matches einmal gewonnen gehabt. Die letzten 4 alles unentschieden, wo sie immer gesparte Goal bekommen haben, die ihnen 8 Punkte gekostet haben. Jetzt inzwischen, wenn man die letzten 4 Unentschieden, die sie nicht hatten, dazuzählt zu diesen 3 Siegen, sind sie jetzt schon 7 Matches wieder umgeschlagen. Also es ist eben ein Auf und ein Ab. Und also die Konstanz in dieser Meisterschaft hat vielleicht Lausanne Uschi, aber sonst niemand. Gut, geht sie vielleicht auch noch, aber sonst niemand.
Ja, es zeigt halt auch, wie weit der Weg ist, dass man wirklich ein Spitzenklub ist. Ich meine, sind wir uns alle einig bei Lugano, da ist wirklich etwas am Entstehen. Aber eben, das gehört auch dazu. Ich meine, anfangs Rückrunde, die Vorrunde ist schon schlecht gewesen, aber das haben wir schon geredet. Da ist ja mal im Europa Cup, die Dreifachbelastung sind überhaupt nicht zu schlagen gekommen. Das gehört auch dazu, ein Spitzenklub zu sein. Dann startet man in die neue, also ins neue Jahr, gab mit einer Heimniederlage gegen Lausanne Uschi. Das kann einfach nicht passieren, das passiert IBE auch nicht. Und das sind auch so die kleinen Differenzen. Servette, der einen Superlauf hatte, aber halt die Spieler nicht registriert und irgendwann geht ein bisschen Kraft aus. Das sind auch die Details, die noch fehlen. Und es wäre halt schön, wenn man daran noch arbeiten kann, dass wir dann vielleicht wirklich mal ein spannendes Saisonfinale haben.
Die Niederlage von Lugano gegen Lausanne Uschi hat dich in dein Dessiner herzlich getroffen. Das ausgerechnet gegen Lausanne Uschi.
Der letzte Match habe ich jetzt kein Zitat. Das ist Yverdon schlug Lausanne 3-1. Auch das ein Match, wo nach einer Viertelstunde entschieden ist. Zweimal Kevin Carlos, einmal Dimitri Kamenovic zum 3-0. Nur Düssen schießt noch den Anschlusstreffer. Und Kevin Carlos, vermutlich der beste Stürmer in der Superliga im Moment, auch schräg, dass der Yverdon shootet. Mal schauen, was, wie lang. Und dann habe ich noch einen Einspieler.
Wir haben unsere Ziele übertroffen. Also Halbfinale war unser Ziel, aber am Pokalfinale zu stehen, war schon ein Step weiter. Und jetzt ist alles Bonus und jetzt können wir einfach nur noch gewinnen und befreit in diese letzten Spiele gehen.
Das ist Imke Wübbenhorst, Trainerin von IBE, wo gegen GC im Halbfinale von der Women's Super League eingezogen ist mit einem 4-3 Heimsieg. Ziemlich spektakulär. Zwischendurch ist mal 4-1, GC ist 1-1 in Führung, dann ist IBE 4-1 in Führung, dann 4-3. Ich freue mich ein bisschen auf das Halbfinale, weil natürlich ist Servette gegen Aarau, hat es zwar irgendwie geschafft, 0-2 in Rückstand zu gehen, das weiß man nicht genau, wie man das schafft gegen Aarau, aber sie haben es geschafft, haben dann trotzdem 3-2 gewonnen. Und es ist die Cup-Revanche zwischen Servette und IB. Und man hat ja nach dem Interview nach dem Spiel bei der Imke Wübnerhorst gemerkt, dass sie jetzt nicht nochmal wollen, das Öl führen, holen und ins Feuer reingießen. Und hat auch von individuell super Spielerinnen geredet und so. Aber ich glaube, dass die Botschaft ist in Genf schon angekommen. Also auch die Tribüne de Genève hat da mehrfach darüber geschrieben. Und es könnte. Ich glaube, da könnte es richtig so ein bisschen knallen.
Also mehr als weder über die Fackeln, die sie gerührt haben, die zwei Vollidioten auf der Schütze. Haben sie mehr über das geredet, hat geschrieben.
Also die Tribüne de Genève hat ja eine Woche gebraucht, bis sie über das geschrieben hat. Die beiden kriegen einen einzelnen Artikel über das, aber über die Imke sind zwei oder drei Artikel erschienen. Ja,
wobei genau. Ich habe einfach im Rahmen von der Zusammenfassung habe ich da auch noch einfach fertig geschaut und dann ist noch das IBGC gekommen, das habe ich dann auch noch geschaut. Und ich sage jetzt mal links wie rechts, man könnte noch die Goalie-Leistungen schaffen.
Ja, aber wenn da so viel Spannung ja drin ist, dann muss man sagen, das ist wahrscheinlich im Moment fast interessanter als das, was in der Super League von den Männern läuft. Und das spricht vielleicht auch für eine neuerliche Modusänderung, weil die haben ja Playoffs.
Die haben Playoffs, genau.
Ja, das ist dann sowieso mal noch Diskussion über den Modus. Ich meine,
wir sind schon lang, Thomas, wir haben keine Zeit mehr für den Modus.
Eben, ich habe gesagt, irgendwann einmal dann noch, was der Modus überhaupt nicht gut ist und der den Fußball nicht besser gemacht hat und auch nicht spannender.
Der zweite Halbfinale wird sein Zürich gegen Basel. Der FCZ hat 22 gewonnen daheim gegen Luzern und Kim Dubs, der letzte Woche bei uns Gast war, hat nicht nur ihr 100. Spiel gespielt für den FCZ, sondern sie hat auch noch das 2-1 geschossen. Herzliche Gratulation. Und beim FCB sind, glaube ich, ein paar Steine ab der Schulter gefallen. 3-0 Sieg gegen St. Gallen mit der Karin Bernet, die auch letzte Woche bei uns Gast war. Ziemlich souveräner Match gewesen, St. Gallen eigentlich keine Chance gehabt. Nachdem es im Hinspiel 1-1 war und man das Gefühl hatte, ja, es könnte noch knapp werden, aber Basel hat da schon ein paar wahnsinnig gute Spielerinnen drin. Die albanische Nationalspielerin im Zentrum, wo ich immer den Namen vergesse, weil ich will immer Shaqiri sagen, aber sie heisst nicht Shaqiri, die gefällt mir wahnsinnig gut. Krasnici heisst sie. Aber wieder Blady an, ja genau, die hat diesmal auf dem Flügel gespielt. Die hat so eine tolle Technik. Also da kann der Tierno Barri ins Techniktraining gehen bei der. Das ist wirklich richtig toll. Und das könnte eigentlich auch recht eng werden. Also Zürich bis jetzt schon, zwar sich immer durchgesetzt gegen Basel, sieht sich auch als Favorit, aber also, und könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch zumindest in Basel noch ziemlich Zuschauer könnte geben. Der letzte Match bei Basel-Zürich ist sehr gut besucht gewesen, in strömendem Regen. Und vielleicht finden sich da noch mal ein paar ein.
Oli Nick begeistert.
Ja, hoffentlich. Also, grundsätzlich gibt es nichts, was da dagegen spricht. Ja.
Und damit sind wir am Ende von unserer Sendung. Die heutige Folge ist präsentiert worden von Lidl, offizieller Partner von der UEFA Euro 2024. Wir steigen aus mit einem Lied, wo ich per Zufall drauf gestoßen bin, wegen meinem Lieblingsgeschichtspodcast «The Rest is History». Und zwar mit dem Manu Dibango. Und der hat 1972 geschrieben die Hymne zum 8. Coupe d'Afrique des Nations in Kamerun. Und das werden wir uns nicht ganz antun, wie das tönt, aber ich spiele es mal ganz schnell ein. Das tönt so. Und so weiter und so fort. Und dort hat es aber eine B-Side gehabt auf dieser Platte, auf dieser Single. Und die B-Side gilt als erster Disco-Song, der in New York nachher für Furore gesorgt hat. Und der Stilbruch ist ganz minim. Und mit dem steigen wir aus. Sol Makossa von Manu Dibango. Bis in einer Woche. Ciao zusammen.
España.
Money! Money!